Ich danke dir für den Thomas und dass du zu ihm gesprochen hast. Ja, so sehr, dass er heute Morgen uns eine Predigt geben darf, die von dir inspiriert ist, Jesus, die du ihm aufs Herz gegeben hast, Worte sprichst, die direkt zu unseren Herzen sprechen, Jesus. Ich bete für Klarheit, für deinen Segen, für diese Zeit jetzt, Herr Jesus, und dass wir uns als deine Gemeinde an seinen Lippen kleben, Herr Jesus, dass wir Hunger danach haben, was er uns zu sagen hat. Amen.
Ja, ganz herzlichen guten Morgen. Bist du mit Erwartung da heute Morgen?
Ja.
Immer. Das ist gut. Das ist wichtig, ja. Wenn du Erwartung hast, wird deine Erwartung auch erfüllt werden. Da bin ich sicher. Ich möchte heute Morgen über ein Wort sprechen, was mich neulich so... Ich habe dieses Wort schon ganz oft gelesen, aber nie so richtig verstanden. Ich glaube, ich habe es jetzt auch noch nicht in der Tiefe verstanden, aber es ist so ein bisschen Mysterium, was da steht. Und deswegen habe ich gedacht, ich setze mich mal ein bisschen mit auseinander und erzähle euch mal, was ich darüber verstanden habe. Und zwar 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Und da geht es um Wachstumsphasen. Den jungen Mann, den werdet ihr wahrscheinlich nicht erkennen, oder? Wer könnte das sein? Das bin ich und meine Zwillingsschwester, ich glaube, aufgenommen in einem Urlaub in Spanien. Da war ich vielleicht so 6, 7 Jahre alt. Und meinen Freund habe ich dann noch an der Brust hängen. Also ihr seht schon, es geht in dieser Predigt um unterschiedliche Reife- und Wachstumsphasen vom Kind über Jüngling, junge Frau bis zum Vater oder Mutter in Christo. Und da habe ich gedacht, das passt ganz gut, wenn ich da mal auch so ein bisschen Bilder aus den Phasen meines Lebens zeige. So, also wir fangen an mit dem 12. Vers. Und hier schreibt der Evangelist Johannes: Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Und ganz wichtig, ihr wisst, dass in diesem Kulturkreis meistens zu den Männern gesprochen und geschrieben wurde, die Frauen sind immer mit einbezogen und ich hoffe, dass ich auch dran denke, das in der Predigt zu tun. Ansonsten bist du auch gemeint. Genau, also ich spreche über unterschiedliche Wachstumsphasen geistlicher Reife und oft geht es einher mit unserem Lebensalter, aber es muss nicht so sein. Und hier spreche ich in der Regel zu einer Gruppe von 0 bis 19-Jährigen, so, um etwas so einen Rahmen zu geben, aber es kann ja auch sein, jemand kommt zum Glauben und ist 50, ja, dann hat er andere Gesetzmäßigkeiten. Vielleicht kommt er dann schneller von dieser Kindheitsphase in die Jünglingsphase oder in die junge Frauphase. Ja. Das Hauptcharakteristikum, was uns der Johannes hier gibt, ist: Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste und das Entree, der Eintritt in das Reich Gottes, dass wir Sünden erkennen und Sünden bekennen. Ja? Wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und hochinteressant ist, was der griechische Urtext hier für ein Wort gebraucht, und zwar gebraucht er das Wort Onoma, und das ist ein Wort aus dem Finanzwesen, also über die Vergebung der Sünden. Das bedeutet so viel wie auf Rechnung von. Das heißt, mit anderen Worten, hier hat jemand für dich die Rechnung bezahlt. Ja, das, was du eigentlich zahlen müsstest durch deine Schuld und Sünde, hat ein anderer bezahlt. Und ihr wisst natürlich, von wem ich spreche. Amen. Jesus hat für uns, die Bibel sagt es auch mal wunderbar, den Schuldschein zerrissen, den Schuldschein bezahlt. Und das ist die Voraussetzung, dass unsere Sünden vergeben sind, damit wir Kinder Gottes werden. Also wir kommen von der Sündenerkenntnis zum Sündenbekenntnis, ja, vom Erkennen, dass ich schuldig bin, zum Bekennen der Schuld. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, dann vergibt uns Gott. Er wartet nur darauf. Jesus hat also am Kreuz für meine Schuld bezahlt. Betrachten wir uns den Charakter von Kindern mal ein bisschen genauer, dann fällt auf, dass Kinder überhaupt nicht berechnend sind. Ja? Kinder sind auch keine Diplomaten, die sagen einfach, was sie im Herzen tragen. Ja? Die sind, man sagt ja manchmal so in der Welt, Kinder und Alkoholiker sagen die Wahrheit. Ja, ja, und ich finde das gut. Ja? Wir haben das in unserer Kultur ein bisschen verloren, einfach so das zu sagen, was wir denken. Ich habe gehört, dass wir Deutschen da noch eher das können als die Asiaten, die lachen dich an und denken so ein. aber ich finde es gut, Kinder, ich habe es jetzt aus dem Hauskreis, haben wir drüber gesprochen am Freitag, dann hat eine Mutter gesagt, ihr Kind hat was gesagt, da ist sie in Grund und Boden versunken. Und es ist halt manchmal so. Und dann reden wir mit den Kindern und sagen ihnen, du, ist schon gut, wenn du deine Meinung hast und sagst, aber dann erklären wir ihnen, dass wir die anderen Menschen nicht verletzen dürfen. Ja? Und das ist halt ein Wachstumsprozess, was sie lernen müssen. Aber Kinder sind nicht berechnend. Kinder suchen nicht Ehre von Menschen. Kinder wollen nicht anerkannt sein oder wollen irgendwas darstellen. Ja? Unsere Medien, es ist unser Zeitalter der sozialen Medien, da versucht doch jeder immer mehr Follower zu haben, immer mehr Einfluss zu haben auf die mediale Welt und immer mehr Menschen, die einen hypen und denken, oh, ist das ein toller, oder ist das eine tolle Hechtin oder ein toller Hecht, ja. Ja, und das ist einfach, das ist nicht gesund, wie es in unserer Gesellschaft geht. Ich war neulich mal mit der Ulrike in Frankfurt, da sind wir dann über den Main gefahren und da war eine junge, attraktive Frau aus Amerika, die saß dann uns gegenüber und die hat ungelogen, hat die ganzen 2 Stunden auf dem Main Selfies mit allen Hintergründen und dann habe ich gedacht, hast du irgendwas von dieser Fahrt wahrgenommen? Wahrscheinlich hat sie es hinter ins Internet gestellt und wieder ein paar tausend Likes und Klicks bekommen. Kinder sind einfach, die glauben ohne Vorbehalt, die glauben ohne das von 5 theologischen Richtungen zu beurteilen und zu denken, ja, ist das jetzt eine Metapher, ist das ernst gemeint? Redet Gott jetzt zu mir oder redet er nur zu Israel oder darf ich das für mich nehmen? Nee, ein Kind hört was, glaubt und tut. Und deswegen komme ich zu einer Bibelstelle, die einfach für uns alle von ganz großer Wichtigkeit ist. Wir können es lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, ab Vers 1 bis 6. Da steht, in jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen, sagt er wohlgemerkt zu seinen Jüngern, ne? Zu den Aposteln. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Und wenn jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Selten hört man Jesus so drastisch sprechen, ne? Also wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht mit unserem Intellekt, mit unserem Verstand, mit unserer negativen Erfahrung, das zarte Pflänzchen, was in die Kinder hineingesät ist, wieder kaputt machen oder rausreißen. Da muss man echt vorsichtig sein. Und in was für einen gewaltigen Stand hebt Jesus hier die Kinder, oder? Ist uns das so bewusst? Dieses Wort hebt die Kinder, die noch wirklich unmündig sind, in einen hohen, angesehenen Stand. Jesus schilt die Jünger nicht dafür. Viele Leute legen das so aus, dass sie groß sein wollen im Reich der Himmel. Da hat Jesus gar nichts dagegen. Die Frage ist nur, wie werde ich groß im Reich der Himmel? Und er sagt ganz eindeutig, dass der Weg zu geistlicher Größe nur über Demut funktioniert. Also bei uns im Reich Gottes gilt das völlige Gegenteil von dieser Welt. Wenn du in der Welt groß sein willst, brauchst du Ellenbogen, du brauchst Durchsetzungsvermögen, am besten gutes Studium, Auslandssemester und dann steigst du schon mal in einen gewissen Bereich ein und dann setzt du dich weiter durch und dann machst du deine Karriere oft auf Kosten anderer Menschen. Und im Reich Gottes ist es eben nicht so. Jesus sagt, wer von euch der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Und von Jesus können wir hier so viel lernen. Ja. Jesus war so demütig. Warum durfte Mose dieses Volk Israel führen über so viele Jahre? Warum durfte er das? Weil die Schrift sagt, er war der demütigste Mensch, der zu dieser Zeit auf der Erde gelebt hat. Also im Reich Gottes sollte es genau umgekehrt sein. Je demütiger wir sind, umso mehr gibt uns Gott Ehre und hebt uns hoch. Wenn wir stolz sind und aufgeblasen, werden wir immer wieder gegen die Tür laufen, habe ich ja auch oft erlebt in meinem Leben, und werden uns immer dicke Beulen holen. Und irgendwann ist der Kopf so dick, dass du denkst, ich kapituliere jetzt vor dieser Tür. Und die Tür heißt Jesus, auch in dem Fall, ja? Weil die Bibel sagt, Gott widersteht den Hochmütigen. Wie oft hatte Gott mir widerstanden in meinem Glaubensleben? Vielleicht hast du es auch schon erlebt. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und hier kommt eine krasse Anweisung an die Jünger. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder auch beten, dass Gott in uns diese Kindlichkeit wieder neu ins Leben ruft und neu freisetzt, diesen kindlichen Glauben, nicht dieses Intellektuelle, nicht dieses Verstandesmäßige, sondern einfach zu glauben, wie die Schrift sagt. Wer an mich geglaubt hat, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibesinnern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagt er aber von dem Geist, den er in ihnen wohnen ließ. Also glaube, wie die Schrift sagt, da sind mir die Afrikaner so ein großes Vorbild. Die nehmen das einfach so oft, wie es geschrieben steht, ohne das irgendwie aus allen möglichen Richtungen zu betrachten. Jesus war bereit, den Eltern zu dienen, Maria und Josef, obwohl er eigentlich ja meilenweit über ihnen stand geistlich, aber er war bereit, als Baby in den Mutterleib zu kommen und seinen Eltern zu dienen und 30 Jahre lang sich ganz ruhig zu verhalten und plötzlich tritt er auf und plötzlich verändert er diese Welt. Plötzlich ist der Tag, als aber der Tag erfüllt war, steht immer wieder in der Bibel, und plötzlich sagt der Herr, und so, jetzt ist die Zeit, jetzt stehst du auf und jetzt baust du Gottes Reich. Also worin besteht diese Umkehr, dass wir uns über keinen Menschen erheben, und wenn er noch so dumm und noch so primitiv ist oder noch so gottlos? Wir haben nicht das Recht, uns über irgendeinen Menschen zu erheben, sage ich in erster Linie zu mir selber. Mit dem Maß, mit dem wir andere messen, werden wir mal von Gott gemessen werden. Deswegen appelliere ich dazu, immer demütig und auch barmherzig zu sein mit unserem Gericht, mit unserem Urteil über andere. Und es heißt auch, dass wir wegkommen von unserem Egoismus, dass wir immer im Mittelpunkt stehen wollen und gesegnet werden wollen und anerkannt und geliebt. Ich glaube, Gott will uns heilen, damit das nicht immer so in unserem Fokus ist. Ich will gesegnet werden. Leute, erkennt mich an, liebt mich. Lasst mich mit einem guten Gefühl aus der Gemeinde rausgehen. Das ist alles gut, das ist alles schön, ja. Aber ich glaube, das sollte nicht unsere Motivation sein, warum wir hier in den Gottesdienst kommen. In den drei Versen sehen wir eine erstaunliche Entwicklung bei den Kindern. Denn in dem ersten Vers heißt es ja, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und was schreibt er dann später, der Johannes? Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Wow, jetzt kannst du mal weitergehen, ja? Nochmal. Okay. Ich habe euch geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. So, hier wird jetzt, warum gebraucht Johannes dieses Stilmittel? Er schreibt im zweiten, in den Versen 14 fast das gleiche wie in 12 und 13. Er bestätigt das Gesagte, er vertieft es, er sagt, und so ist es. Und die Kinder haben diesen Stand verlassen und haben den Vater erkannt. Aber ich glaube, da bist du mit mir eins. Es braucht eine gewisse Zeit und es braucht eine gewisse Tiefe und es braucht doch viel Erkenntnis, dass wir immer mehr dahin kommen, den Vater zu erkennen, Gott zu erkennen, aus seinem Wort heraus ihm ähnlicher zu werden. Also kann es unmöglich sein, dass das Kind hier in der Tiefe den Vater erkennt. Und da sehe ich jetzt auch, geh mal bitte auf die erste Folie mit dem, die allererste, ganz oben. Noch weiter auf. Genau. Ja, die, genau. Wachstumsphasen geistlicher Reife. Interessant, also ich habe das nicht bewusst gemacht. Das Geben war vorhin fast die gleiche Folie, könnt ihr euch erinnern. Es waren 5 so kleine Pflänzchen, ja. Und je mehr du gibst von dir, von deinem Leben, umso größer wirst du. Je mehr wir geben, umso mehr segnet uns Gott. Je mehr wir uns loslassen, unsere Ambitionen, umso mehr macht uns Gott zu der Person, die wir sein sollen, weil wir auf ihn fokussiert sind. Und hier siehst du ganz links Kind sein im Glauben. Ja, ist eine ganz kleine, zarte Pflanze und sie ist noch kaum geöffnet nach außen. Das heißt, sie ist sehr auf sich bezogen, sehr auf sich fokussiert. Der Kelch öffnet sich erst nach und nach weiter nach außen für die Menschen um uns herum. Und dann siehst du diese zweite Pflanze, Jünglinge im Glauben, junge Frauen im Glauben, die wachsen und die sich nach außen öffnen und eine Außenwirkung entfalten, andere Menschen segnen, relevant werden für die Gemeinde, für die Familie, für die Schule, für was auch immer, wo wir drinstehen, Studium, Arbeitsleben. Und dann diese dritte Pflanze, die größer wird und sich immer mehr dann öffnet für Gott, für sein Reden und für die Umwelt und nicht mehr so sehr auf sich zentriert ist. Ich glaube, dass hier steht, dass die Kinder den Vater erkannt haben, weil die geistlichen Mütter und Väter in der Gemeinde den Kindern den Vater zeigen. Es kann nicht sein, dass wir Kind sind im Glauben und im nächsten Stadium Vater werden oder Mutter. Das geht nicht. Ja, wir müssen, wie in der Schule, du kannst nicht von der ersten Klasse in die vierte springen. Ich weiß, dass es viele gerne würden, aber du musst den Stoff der zweiten und dritten Klasse auch lernen, um dann irgendwann weitergeschult zu werden. Und irgendwann in eine höhere Schule, da musst du erstmal die vierte Klasse bestanden haben. Und du musst Dinge lernen. Wir müssen alle Dinge lernen. Also Väter und Mütter bringen den Kindern den Vater bei, geben ihnen Zugang zum Vater. Und ich möchte nochmal erinnern, dass Kinder so ein großes Potenzial haben zu glauben und davon können wir wirklich lernen. Ich werde nie vergessen, wie ich in einem Hauskreis in Roth in Mittelfranken, die Mutter hatte schlimme Kopfschmerzen, der kleine Matthias, 2,5 Jahre, kommt so hergerannt mit seinem Staccato-Schritt zur Mutti und sagt, Mama, weißt du's? Und die Mama sagt, ich habe so Kopfschmerzen. Und dann nimmt der kleine Matthias mit seinen kleinen Fingerchen den Finger der Mutter und sagt, Jesus, bitte Mama heil machen. Und dann Sekunden später sagt die Mutter, ich bin jetzt gesund, ich habe keine Schmerzen mehr. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das ist einfach kindlicher Glaube. Und das zu sehen, das tut gut. So, jetzt gehen wir zur nächsten Altersstufe. Junge Männer und Frauen in Christo. Hier habe ich mal drüber geschrieben, wie gesagt, es ist nicht statisch, aber so etwa so die Tendenz 20 bis 45 Jahre. Gucken wir uns nochmal den Vers 13b an. Was lacht ihr da? Ja, wie gesagt, also versteht die Predigt nicht falsch. Wenn du die Reife hast, kannst du auch mit 25 schon Vater in Christus sein. Aber in der Regel ist es nicht so. Und aus meinem eigenen Leben darf ich sagen, ich werde jetzt am Mittwoch 56 und ich bin jetzt erst dabei, richtig so Vater zu werden, in diese Vaterschaft reinzuwachsen. Und warum? Weil ich so viel Energie habe, dass ich so viel selber mache. Ich habe aus meiner eigenen Predigt an Zerubabel gelernt, der irgendwann aufgehört hat, selber zu bauen und Gott bauen ließ. Wenn der Herr das Haus nicht baut, baut der Bauherr vergebens. Und wenn du sehr energetischer Mensch bist, ist es Segen und Fluch gleichzeitig. Auf der einen Seite, du hast den Eindruck, du kannst immer Bäume ausreißen. Das geht mir heute genauso wie vor 30 Jahren. Aber auf der anderen Seite machst du tendenziell viel aus dir selber. Und da bin ich jetzt gerade wirklich am Lernen, dass ich auch durch den Hauskreis, ja, hilft mir dabei, Vaterschaft zu leben. Ich will Vater sein in Christo. Und machen wir weiter. Also die angeführte Haupteigenschaft ist in Vers 13, dass die jungen Frauen und Männer den Bösen überwunden haben. Wer ist damit gemeint? Satan, ja. Darf man beim Namen nennen. Ich habe neulich mit einem Christen gesprochen, der gesagt hat, ich möchte nie Teufel oder Satan sagen. Das ist nicht biblische Lehre. Darfst du sagen, ohne Angst zu haben. Ja? Wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Ist eine interessante Ausdrucksweise. Doch was bedeutet es, den Bösen zu überwinden? Bildlich gesprochen bedeutet es, dass wir die Genetik von Jesus übernehmen. Was meine ich denn damit? Er hat am Kreuz die Sünde, den Tod und den Satan überwunden. Er hat den Bösen überwunden. Das bedeutet also, in dem von Jesus erbrachten Werk des Kreuzes zu leben, das für sich in Anspruch zu nehmen, dass wir heil sind, dass die Flüche gebrochen sind, dass wir ein neuer Mensch sind, dass Jesus uns erkauft hat, dass Jesus uns vergeben hat. Das ist ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, im Alten Testament steht mal, die Priester sollen Erkenntnis bewahren. Also ich kann bestimmte Dinge durchlaufen haben in meinem Leben und fall wieder zurück in die Anfangsgründe. Ja? Paulus sagt mal, ihr habt wieder nötig, dass man euch Milchspeise gibt und die Anfangsgründe des Glaubens lehrt, weil ihr seid wieder ins Kinderstadium zurückgefallen. Also wenn man Dinge durchlebt hat und durchlaufen hat, heißt es noch lange nicht, dass man drüber weg ist. Es ist wichtig, dass wir dann uns weiterentwickeln und in die nächste Stufe hineinwachsen. Also Jesus Sieg am Kreuz, die Segnung des Kreuzes, sich selber zu eigen zu machen und damit auch Autorität zu haben über den Satan. Nachdem man das Kinderstadium inklusive Vergebung der Sünden bereits durchlaufen hat. Und wichtig ist, dass wir stets in Vergebungsbereitschaft leben und uns vergeben lassen. Ja, ich sündige täglich und wenn das nur ein Gedanken ist und ich habe Vergebung, aber ich muss immer wieder kommen. Ja. Ich muss immer wieder zum Kreuz kommen, ich muss immer wieder zu Jesus kommen und darf bitten, Jesus, vergib mir. Und nenn die Dinge beim Namen. Ja, war wieder zornig. Ich habe wieder negativ gesprochen über eine Person. Vielleicht machst du das ja nicht mehr, aber mir passiert das ab und zu noch. Und was mir noch wichtig ist, mein Mentor hat mir gesagt, Thomas, ich habe gelernt, dass der geistliche Kampf Gottes ist. Was war ich über 25 Jahre, was habe ich gebetet gegen Dämonen und gebunden und gelöst und ich habe das ganze Register gezogen des geistlichen Kampfes mit relativ bescheidenem Erfolg. Ja. Also ich darf zur Ehre Gottes sagen, obwohl ich so massiv gegen die Mächte anging, habe ich selten auch in einer Niederlage gelebt oder wurde dann überwältigt von diesen Mächten. Das nicht, aber ich habe trotzdem relativ wenig ausgerichtet, weil ich es wieder gemacht habe. Aus meiner Kraft. Und wir lesen bei David und Goliath nicht, dass der David aus seiner Kraft den Goliath bezwungen hat, sondern dass der Kampf des Herrn ist. Und der Kampf, Gott hat für den David gekämpft. Und wenn du Gott kämpfen lässt, wenn du ihn bittest, mit diesen Mächten es aufzunehmen und gegen sie vorzugehen, dann wirst du sehen, dass er diese Dinge aus dem Weg räumt. Lass Gott den Kampf führen, und führe du den Kampf nicht aus deiner Kraft. Und seitdem ich das mache, am Anfang habe ich, ich sage es ganz ehrlich, ich habe meinen Mentor habe ich erst verlacht innerlich. Ich habe gedacht, also das ist jetzt ja wirklich schwach, passiv und rückwärtsgewandt. Und dann habe ich gedacht, jetzt probierst du es einfach mal aus. Ja? Und seitdem ich aber merke, dass das echt total was verändert hat und dass ich viel mehr bewege wie mit meiner Kraft, muss ich sagen, danke für den Tipp. Ich kann noch immer sehr viel von ihm lernen. gut. Es ist auch entspannter, als wenn du ständig im Kampf stehst, sage ich dir. Und der Manu hat uns letzte Woche gepredigt, Abkehr von Geschäftigkeit und von Aktivismus. im Glauben mündig werden heißt zur Ruhe kommen, heißt abgeben, heißt Gott zu vertrauen, heißt nicht selber jeden Kampf auszufechten. Aber Gott will erbeten werden. Gott führt deine Kämpfe, aber er will erbeten werden. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt die Bibel. Also wir sollen ihn erbitten, das will er einfach. Ja. Dann gehen wir weiter. Jetzt bleibt er nicht dabei hängen, dass die jungen Frauen und Männer stark sind, sondern es geht weiter. Weil ihr stark seid und weil das Wort Gottes in euch bleibt und weil ihr den Bösen überwunden habt. Ja, krasse Sachen, wichtige Sachen. Muss man durchleben, wenn man Vater und Mutter in Christus sein will? Was ist damit gemeint? Was ist denn das wichtigste Charakteristikum von jungen Männern und Frauen im Glauben?
Darf ich mal was hören? Sagt einfach was. Kraft haben wir gehört.
Mut, Treue. Feuer. Löwensalbung, ja. Was noch? Bitte? Stürmisch. Ich habe erst verstanden, stör nicht. Stürmisch, ja. Was noch? Bitte? Liebe? Gehorsam? Leidenschaft. Sehr gut. Flexibilität. Sehr gut. Okay, lassen wir es mal dabei. Ich glaube, das ist einfach. Ich meine, ich bin ja durch diese Altersphase, ja, deswegen kann ich wissen aus der Retrospektive, du bist einfach, du hast so einen Pioniergeist, ja. Und du, ich kann mich erinnern, ich war so vielleicht 35, ich habe damals schon Jugendarbeit geleitet bei uns in der Gemeinde. Und dann bin ich an so einer Kirche vorbeigelaufen und dann schreibt jemand über die Arbeit, die er macht, aber mit Straßenkindern, ja, mit Leuten von der Straße, Ungläubigen, nicht Gemeindekindern. Und es hat mich so gepackt und sofort wusste ich, Thomas, du bist gemeint. Dann habe ich eigentlich, ich habe noch keinen kennengelernt, habe ich neben meiner normalen Jugendgruppe noch eine Kinder- und Jugendgruppe angefangen mit Straßenkindern. Ah, ich fand das so genial. Und dann hast du zwei Gruppen und dann siehst du so den Unterschied. Und ich habe echt, ich könnte weinen. Da kamen junge Teenie-Mädchen, ich war damals ja auch erst so 35, ja. Und die waren so kaputt schon. Die waren so, haben sich geritzt teilweise und waren echt kaputt. Und ich bin mit den Teenies Eislaufen gelaufen. Und da war ein Mädchen, das wollte 1,5 Stunden nur an meiner Hand sein, weil sie keinen Vater haben. Wie viele Mädchen, wie viele Jungs haben keine Mutter, keinen Vater? Ja. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir immer mehr elternlos werden. Und das einfach, du siehst etwas und du setzt um. Ich möchte euch noch ermutigen. Also ich habe viel einfach gemacht. Ja. Bete vorher noch, ob es dran ist. Frag den Herrn noch, ob du die Person dazu bist. Aber wenn der Heilige Geist zu dir spricht, mach das, dann start durch. Ich habe politische Arbeit gemacht. Ich habe mit Asylkindern, mit traumatisierten Kindern haben wir gearbeitet, haben dort im Asylantenheim in Schwabach eine Arbeit ins Leben gerufen. Unter 85% muslimischen Kindern. Wir haben Freizeiten gemacht, wir haben Missionseinsätze in unterschiedlichsten Ländern gemacht. Und mach das, solange du die Kraft hast. Mach das. Mach das, ja. Und setz deine Kraft ein ins Reich Gottes. Und sei ermutigt. Und wir gehen mal in den 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 12. Väter und Mütter habe ich da nicht mehr viel Zeit. Ist mir aber wichtig. Hier steht, niemand verachte deine Jugend. Das sagt Paulus zu Timotheus, zu einem jungen Mann. Niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die gegeben worden ist, durch Weissagen mit Handlegung der Handauflegung der Ältestenschaft. Und was sagt der Paulus? Ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten. Das war die Gabe, die er bekommen hat durch Handauflegung mit Weissagung der Ältestenschaft. Er wurde zum Evangelisten berufen und er hat so viele Leute zu Jesus geführt, Gemeinden gegründet, ja, in seiner Sturm- und Drangphase, in seiner Schaffensphase. Und da war ein Mann, der hat bei uns früher, ich kam ja früher aus einer ganz jungen Gemeinde, wo viele junge Leute drin saßen, der hat dann immer gepredigt, niemand verachte deine Jugend und hat uns damit ermutigt, steh auf, fang an zu dienen, fang an mit den Kranken zu beten, fang an auf die Straßen zu gehen, fang an zu predigen, fang an dich in den sozialen Medien mitzuteilen, fang an deine Nachbarn zu evangelisieren. Dazu will ich euch ermutigen in dieser Sturm- und Drangphase. Und dann habe ich den gleichen Prediger 25 Jahre später in Backnang mal sprechen gehört, zu ganz alten Christen. Und wisst ihr, was er gepredigt hat? Niemand verachte dein Alter. Hat die gleiche Stelle genommen, die kann man natürlich auch fürs Alter nehmen, ja. Und ja, ich möchte euch ermutigen, fang an, die Dinge, die Gott zu tun, die Gott dir zeigt, zu tun. Ich möchte es jetzt nicht als Ding hinstellen, aber als Maßstab, aber ich persönlich habe für mich festgelegt, und ich fahre damit sehr gut, und ich habe das Yonki Cho, Pastor Yonki Cho, nachempfunden, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich finde es jetzt nicht, aber Gott zuerst, Priorität zuerst, Gottes Beziehung zu pflegen, Gott zuerst. Würde ich jetzt vielleicht verwundern, ich als zweites, dann kommt die Familie, also das ist meine Priorität, musst du nicht zu deiner machen, aber ich habe viel eigentlich davon gelernt und ich glaube von Yonki Cho, und als drittes, als viertes erst die Gemeinde, dann die Arbeit und so weiter. Weil früher war meine Priorität Gemeinde 1 und dann kommt erstmal ganz lang nichts mehr. Dann komme ich, dann kommt die Familie, dann kommt vielleicht Gott und dann kommt die Arbeit und so weiter, mein Hobby und so weiter. Und ich glaube, das ist keine gesunde Reihenfolge. Die Bibel sagt, wie wollen wir der Gemeinde Gottes vorstehen, wenn wir nicht im eigenen Haus richtig vorstehen können? Wenn es in deiner Familie, in deiner Ehe kriselt, wenn da alles... Wenn du mit deinen Kindern im Streit bist oder die verlassen dein Haus oder was auch immer, wie willst du der Gemeinde Gottes vorstehen? Also es ist wichtig, dass diese familiären Strukturen stimmen, dass die gesund sind. Und dann kannst du deine ganze Kraft ins Reich Gottes hinein investieren. Ich glaube, es ist, also seitdem ich so mit den Prioritäten arbeite, geht es mir besser. Ich glaube, es ist auch gut. Weil das Wort Gottes in euch bleibt, das setzt voraus, dass das Wort Gottes bereits in den jungen Männern und Frauen gewesen ist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du stark werden willst, wenn du wachsen willst, dann grab in der Bibel, forsch in der Bibel, denk darüber nach, erzähl vom Wort, predig über das Wort und du wirst merken, dass du selber immer mehr wächst. Und der Heilige Geist findet in dir ein Fundament, gegründet auf dem Wort, auf dem Felsen, auf Jesus. Wenn du gegründet bist auf dem Wort, bist du gegründet auf Jesus. Jesus ist das Wort, der Felsen, auf dem wir gegründet sein sollen. Und darauf kann der Heilige Geist am besten aufbauen. Und nochmals wiederholt Johannes, dass die jungen Männer und Frauen den Bösen überwunden haben, ja. Und wie werden wir stark in der Liebe Gottes? Indem wir die Gebote Gottes halten. 1. Johannes 2, Vers 5. Dann wirst du in der Liebe Gottes vollendet. So, jetzt habe ich noch 5 Minuten für die Väter und Mütter. Eigentlich wollte ich darüber länger sprechen. Das ist jetzt so das Alter 45 aufwärts. Ja. Viele von uns sind in dieser Altersphase. Und was ist denn der Hauptunterschied zwischen einem Jüngling, jetzt sage ich es mal, junge Frau und einem Vater, einer Mutter? Was ist denn der Hauptunterschied? Das Alter. Ey, Alter, ja. Ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass du in dieser Sturm- und Drangphase bist du sehr stark auf dich fokussiert. Es muss auch ein Stück weit so sein, ja. Du baust das Haus, dein eigenes Haus, du baust Gottes Haus. Du baust Gemeinde, du baust Familie und du baust vielleicht auch an deiner Karriere und du baust an deinen Beziehungen und du baust an deinem Umfeld, an deinen Hobbys und so weiter. Aber du bist zentriert auf dich. Es muss nicht so sein, aber so habe ich es erlebt, so war es in meinem Leben. Lasst uns von mir sprechen. Ja? Ich war ja schon mal Ältester in einer anderen Gemeinde, 4,5 Jahre. Und was ich habe es auch hier schon mal gesagt, was ich... Wenn ich das reflektiere, was richtig schlecht war an meiner Ältestenschaft, trotz allem Eifer, trotz allem Brennen, ich habe nicht andere Menschen gefördert. Ich habe sie nicht in ihren Dienst gebracht. Ich habe sie nicht gesehen und habe sie nicht hochgehoben, sondern ich habe an meinem eigenen geistlichen Karriere gebastelt. Und der Unterschied, wenn du Vater wirst, wenn du Mutter wirst, dann lässt du los, dann freust du dich, wenn andere hier stehen und predigen, wenn andere die Einleitung machen, wenn andere Leute hier Lobpreis leiten, Kinderarbeit leiten oder was auch immer. Du freust dich und du betest für sie und du bringst sie sogar da rein in diese Dienste. Du selber sorgst dafür als Mentor, als jemand, der betet, als jemand, der guten Rat gibt, dass die jungen Leute in den Dienst reinwachsen. Und das ist der große Unterschied, wenn wir dann Väter und Mütter in Christo werden. Wir lernen es, von uns wegzuschauen. Wir lernen es, anders zu reden, zu denken und zu urteilen. Die Zeit haben wir noch. 1. Korinther 13, 9 bis 13. Schmeiß mal bitte an die Wand. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Und wir haben gelesen, wir reden anders mit der Zeit, mit der Erfahrung und mit dem, was wir gelernt haben, und mit dem Fundament des Wortes Gottes. Wir reden anders als ein Kind, wir denken anders und wir urteilen anders. Und das ist der Unterschied. Der Heilige Geist vom griechischen Urtext, da steht Kritikos. Kritik ist bei uns in Deutschland negativ belegt, es ist aber kein negatives Wort. Kritikos heißt, dass wir urteilsfähig werden. Die Bibel schafft uns oder bewirkt in uns, dass wir urteilsfähige Menschen werden. Urteilsfähig heißt, ich kann unterscheiden Gut und Böse. Ich kann erkennen, was der Wille Gottes ist. Und ich glaube, es impliziert auch, dass ich aufhöre, andere zu verurteilen. Ja, urteilsfähig werden. Unser Erkenntnis ist Stückwerk, aber ich möchte dich ganz stark ermutigen. Eigentlich müsste jemand mal ein Buch schreiben über die paulinischen Briefe. Ich habe noch keines gefunden. Ich habe 3 Monate lang habe ich Gott gebetet, dieses Gebet. Ich gebe euch das mit, könnt ihr euch aufschreiben. Epheser 1, 15 bis 22 und Epheser 3, 14 bis 21. Da geht es um die Erkenntnis Gottes. Und das ist das, was Gott eigentlich will, dass wir ihn erkennen. Das ist das Höchste im Glauben, Gott zu sehen, Gott zu erkennen, zu verstehen, wie er tickt, am Herzschlag Gottes zu sein, zu erfassen die Gedanken Gottes, ein Vertrauter Gottes zu werden, ein Freund Gottes, ja, so wie es ein Abraham war, so wie es ein Mose war. Abraham konnte mit Gott ringen um Städte, ja, konnte ringen um Menschenseelen und Gott hat ihm alles anvertraut und in dieses Stadion will uns Gott hineinführen. Und dieses Gebet, es ist nicht immer mit einem Gebet getan, ich habe es 3 Monate gebetet, dass Gott mich erfüllt, dass mit der Erkenntnis Gottes, dass ich erfüllt werde mit der ganzen Fülle Gottes, damit ich mit allen Heiligen imstande bin, völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ringe um diese Erkenntnis. Nimm die Gebete von Paulus. Er hat so viele wunderbare Gebete niedergeschrieben. Nimm diese Gebete und bete sie nicht nur einmal, sondern bete sie mal 3 Monate, bete sie 6 Monate. Und du wirst Frucht sehen. Weil Gott will, dass wir ihn erkennen. Gott will sich zu erkennen geben. Aber er will, dass wir danach ringen, dass wir danach sehen und sehnen. Zusammenfassend noch einmal, alle Stufen sind gut und wichtig. Du kannst nicht vom Kindstadium zum Vaterstadium gehen. Wir müssen diese Dinge durchleben und sie sind gut und sie sind wichtig. Und genauso wichtig wie das Mutterstadium ist auch dieses junge Frau-Stadium, junger Mann-Stadium, ist genauso wichtig. Wir müssen das durchleben und es ist wichtig, dass wir nicht diese alten Dinge, die wir gelernt haben, wieder ablegen, dass wir wieder zurückkommen in die Anfangsgründe des Glaubens, sondern dass wir Erkenntnis bewahren und dass wir weiterhin den Bösen überwunden durch das Wort Gottes, dass wir weiterhin stark sind, dass wir weiterhin Frucht bringen. Wir durchlaufen die Ziele, die einzelnen Stufen und kommen zum Ziel. Du kannst nicht heute gläubig werden und morgen Vater im Glauben sein. Ja. Die Kunst besteht darin, die Stufen im Glauben durchlebt zu haben und wenn man auf der nächsthöheren Stufe ankommt, nicht wieder die Basis zu vergessen. Und jeder von uns agiert mal mehr als Vater, mehr als Kind und mehr als Jugendlicher, ja, möchte ich mal sagen. Das ist ganz normal. Das ist total volatil, ja, also total beweglich. Du agierst mal hier und agierst mal hier. Das ist auch okay so. Und trotzdem sage ich, Gott möchte, dass wir ihn erkennen. Das ist eigentlich die höchste Form des Glaubens, mit Gott eins zu sein. Dass bildlich gesprochen kein Blatt mehr zwischen uns und dem Vater passt. Dass wir, wie es im hohen priesterlichen Gebet im Johannes 17 stehen, eins sind mit dem Vater. Da will uns der Herr hinführen. Und Gott ist so ein genialer, wunderbarer Gott. Und er wartet auf dich. Und er möchte sich dir offenbaren und er will, dass du ihn erkennst in der ganzen Tiefe, in der ganzen Tiefe. Und wenn wir in diese Erkenntnis hereinwachsen, dann aus dieser Gottesnähe, aus dieser Gottesliebe wächst alles andere. Ich glaube, da kann jeder von euch Amen dazu sagen. Wenn du von Gottes Geist so erfüllt bist, von der Liebe Gottes so erfüllt bist, alles andere wächst daraus, ja, die Liebe zu den Menschen, die Geduld, die Barmherzigkeit, den anderen zu sehen und nicht mehr sich selber in erster Linie zu sehen. Gott will uns von uns selber befreien, ja, und er will, dass wir reinwachsen, den anderen zu sehen und den anderen zu fördern, demütig zu sein und Vater und Mutter in Christo zu werden, indem wir den anderen in seinen Dienst verhelfen und diesen Dienst fördern. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du der Schöpfer bist und der Töpfer. Und du töpferst dir wunderbare, lebendige Gefäße. Vater, ich bitte dich, dass wir diese Stufen des Glaubens durchleben. Ich bitte dich, dass wir nicht wieder zurückfallen in die alten Stufen oder in die alten Grundphasen, sondern dass wir gesettelt werden, dass wir fest werden in dir, fest werden im Wort, dass wir stark sind und stark bleiben. Und ich bitte dich, Vater, dass wir immer mehr zur Erkenntnis von dir, dass wir immer mehr dir ähnlich werden und dich erkennen und wirklich Erkenntnis bekommen, dass wir dich erkennen, dass wir mit dem Vater verwachsen werden. Vater, führ uns dahin, führ uns diese Entwicklungsstufen durch, gib auch, dass wir keine auslassen und bring uns zu dem Ziel, zu dem du uns haben willst, Jesus ähnlicher zu werden. Dazu segne ich euch im Namen Jesu, dass ihr Jesus immer ähnlicher werdet und loslassen könnt und den Nächsten sehen könnt und lieben könnt und ihn über euch stellen könnt. Hilf uns, dieses hohe Maß des Glaubens zu leben, Herr. Amen.